Da steht in 2. Korinther 4, Vers 17, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So hat Gott uns gesagt, aufs Unsichtbare schauen. Das ist ein Paradox. Man kann nicht auf etwas schauen, wo unsichtbar ist. Aber ich habe gemerkt, dass die Freunde von mir, die ihr Leben so verändert haben, die haben genau das gemacht. Sie haben angefangen, auf etwas ganz anderes zu schauen, wie mit einer anderen Perspektive ans Leben anzugehen. Und das hat ihr Leben verändert. Der Punkt, wo mir aufgefallen ist, ist, wenn ich mein Leben für mich selber lebe, wenn ich am Morgen aufwache und denke, okay, heute will ich einfach einen gemütlichen Tag haben. Gott, du darfst bei mir sein, du darfst so ein bisschen nebenbei rum sein, aber jetzt will ich einfach so gemütlich mein Leben leben, dann kommt mein Leben wie nicht voran. Es zerfällt einfach weiter so vor sich hin. Aber wenn ich sage, ich lebe mein Leben ganz für Gott, dann passiert so viel Veränderung. In dem Vers heißt es, am Anfang ist die Rede von Bedrängnis. An dem Römer 8, wo wir heute auch noch eintauchen werden, dort steht, redet Paulus von Leid, dass sein Leben voll von Leid ist. Und ich habe Freunde in meinem Umfeld, die in der letzten Zeit mega schweres Leid durchgemacht haben. Und mir ist wieder neu bewusst geworden, Leben ist zu einem grossen Teil einfach auch Leiden. Im Leben begegnet uns so viel Schweres, so viel Hindernis, so viel Leid. Und wir können dem nicht ausweichen. Wir können uns ablenken davon, einfach nachdem wir Leid erfahren haben, irgendwo in Social Media eintauchen und unseren Kopf irgendwie so ein bisschen benebeln mit Sachen. Wir können ihm davonlaufen, ein Stück lang, aber irgendwann holt uns das Leid ein. Und viele von euch haben das schon mega heftig erfahren. Vor allem, wenn man so ein gewisses Alter hat, dann hat man zwangs ohne Leid erfahren. Und ich habe das Gefühl, manchmal reden wir ganz bisschen zu wenig über Leid. Und ich möchte euch ermutigen, über Leiterfahrungen zu reden. Also wenn ihr sie erlebt habt, andere davon zu erzählen. Oder gerade auch ihr Jungen, ich sehe viele junge Gesichter, geht mal auf ältere Leute zu und redet mit ihnen darüber über Leid. Weil der Punkt ist, das Leid holt uns alle ein. Und wir brauchen wie einen Grund, Leid können durchzustehen. Das Leben ist eigentlich wie eine Geburt. Es ist mega, mega schmerzhaft manchmal. Und wenn der Schmerz von der Geburt so unermesslich wird, warum gibt eine Frau nicht auf? Warum hat sie wie einen Grund, weiter durch den Schmerz durchzugehen? Es ist, weil sie einen Grund hat, weil sie sich freut auf das Baby, weil ihr das Baby wertvoller erscheint als das Leiden. Und das gibt ihr Kraft und wie der Grund, zum durch das Leid durchzugehen. Und hast du einen Grund für dein Leben, der es wert ist, dafür zu leiden? Das ist eine Frage, die man besonders jungen Leuten immer wieder stellen kann. Hast du einen Grund, für den es sich lohnt, durch Leid durchzugehen? Wenn wir in die Leidsthematik noch ein bisschen weiter eintauchen, kommen wir zu Römer 8. Der Römer 8 ist ja ein sehr bekanntes Kapitel. Dort steht alles Gute drin. Und dort heißt es ab Vers 18, im Übrigen meine ich, schreibt der Paulus, oder ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird, an der er uns teilhaben lassen wird. Und dann schrieb der Paulus weiter über die Schöpfung und er schrieb, ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und ich überspringe jetzt den Vers und dann heißt es, ja, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit dann befreit werden und einer Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Der Paulus redet von einer Hoffnung, wo die Schöpfung hat, dass sie einig befreit wird. Aber dann schrieb er, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu die Söhne Gottes und die Töchter Gottes bestimmt sind. Ich glaube, wenn wir ein Leben haben, das bereit ist, durch Leid durchzugehen, wird das Leben viel, viel tiefgründiger. Es gibt im Leben viel, viel mehr Tiefgründigkeit. Und ich habe gemerkt, wenn ich am Morgen sage, ich bin bereit, heute durch Leid durchzugehen, ich bin bereit, heute, ich erwarte Schweres, dann überrumpelt es mich nicht, sondern wenn es kommt, bin ich ready zum Durchgehen. Und es macht so einen riesen Unterschied, wenn ich am Morgen einfach mir einen Moment Stille nehme und mir überlege, für was lebe ich heute überhaupt? Habe ich irgendein tiefes Ziel, für das ich lebe? Und lohnt es sich, für das zu leiden? Und sich dann vorzustellen, ja, ich lebe heute für etwas Größeres, als einfach mich zu unterhalten oder mich abzulenken. Ich lebe heute dafür, rauszugehen in die Welt, Menschen zu berühren, einen Unterschied zu machen. Und dann passiert etwas und irgendwie ist mein Leben in einer anderen Perspektive. Und die andere Perspektive zu sehen, ist eine Fähigkeit, die wir unbedingt kämpfen uns. Wir leben in einer Zeit, wo es mega schwierig ist, eine tiefere Perspektive zu sehen, wo es einem schwerfällt, tiefer zu gehen, weil unsere Ablenkung, die wir immer wieder haben, über all die Zerstreuung, in der wir uns befinden, die macht es mega schwierig, in die Tiefe zu gehen. Aber was mir letztens aufgefallen ist, ich tue mega gerne Zeitung lesen. Und wenn man so geschafft hat, ein paar Stunden, denkt man, okay, mal schauen, was auf der nzz.ch oder 20minuten.ch so alles Neues gelaufen ist in dieser Welt. Und ich habe gemerkt, wie schlecht mir das tut und habe das wieder abgestellt. Weil zum Beispiel, ich kann mich noch gut erinnern, weil es mich so schockiert hat, ich habe im Januar, nein, das war später, im März, habe ich von einem russischen Kriegsschiff gelesen, das von der ukrainischen Luftwaffe versenkt wurde. Ein riesiges Kriegsschiff das war von den Russen. Und sie haben das versenkt. Und ich habe gedacht, oh, faszinierend, wie haben die geschafft, das Kriegsschiff zu versenken? Und es war spannend. Es war wie eine coole Unterhaltung, jetzt zu sehen, wie das Kriegsschiff versenkt wurde. Man liest so verschiedene Zeitungen, wie haben die das gemacht. Und plötzlich habe ich realisiert, hey, wie dumm ist das, dass ich mich amüsiere am Leid von Menschen. Und wie seltsam ist, dass wir Zeitung lesen, um uns zu amüsieren, um uns wie abzulenken, wo es doch so viel um Leid geht in der Zeitung. Und darum lohnt es sich, nicht auf solche Sachen zu schauen, sondern auf das Unsichtbare, auf das, wo tiefer geht. Der Naturwissenschaft kann uns die Welt mega gut erklären ohne Gott. Und ich habe letztens an einer Rose gemerkt, wie faszinierend das ist, was der Unterschied ist zwischen der Naturwissenschaft und Gott, wenn man eine Rose anschaut. Weil eine Rose ist ja ein Symbol für Liebe und für Schönheit. Das wissen ganz besonders alle Frauen und alle Männer, die müssen das vielleicht noch lernen. Aber eine Rose ist ein Symbol für Liebe. Und Die Rose ist aber lustigerweise nicht nur ein Symbol für Liebe, sondern sie ist in Tat und Wahrheit effektiv Liebe. Weil die Rose ist von Gott gemacht worden, weil Gott Schönheit liebt, weil Gott Menschen möchte eine Freude machen mit dieser Rose. Also die Rose ist ein Symbol für Liebe, sie ist ein Symbol für Gottes Liebe und gleichzeitig ist es Liebe von Gott, die in dieser Rose da ist, um uns zu beschenken. Und die Naturwissenschaft kann uns viel über Chromosomen und irgendwelche Zellteilungen und alles Mögliche von der Rose erklären. Aber sie sieht nicht die Tiefe in die Tiefe, wo in der Schöpfung drin ist, dass eine Rose viel, viel mehr ist als nur Zellteilung. Und ich finde es auch faszinierend, die Rose hat Stacheln dran. Warum hat die Rose Stacheln dran? Vielleicht ist es ein Zufall, aber ich bezweifle es, weil schöne Sachen und Liebenswertes muss beschützt werden. Und der Ast, der zu dem Liebenswerten führt, der hat Stacheln dran, die müssen überwunden werden, dass Liebe sich entfalten kann. Und es lohnt sich, Stacheln zu durchleiden, wenn man Schönheit möchte haben. Und so ist ein Leben, das Tiefe sieht, viel reichhaltiger. In dem Bibelvers, den ich gelesen habe, ist über die Schöpfung gestanden, dass sie seufzen tut. Und die Schöpfung seufzt, sie seufzt unter der Last von der Vergänglichkeit, unter der Grausamkeit, die man in der Schöpfung antreffen. Und natürlich ist die Schöpfung kein Mensch, der seufzen oder hoffen, dass es besser wird. Aber wenn die Schöpfung, wenn die Natur ein Mensch wäre, würde sie seufzen. Die Naturwissenschaft betrachtet die Schöpfung rein als Chemie und Physik. In der Natur werden Proteine aufgebaut und sie werden wieder abgebaut und das ist alles, was passiert in der Natur. Aber Gott sagt uns, dass die Schöpfung am Seufzen ist. Das heisst, dass sie Schmerz durchmacht, aber dass sie auch eine Hoffnung dort hat. Und ich habe letztens bei BBC einen Film gesehen über eine Raupe und eine Wespe. Und der Film ist so, hat mich richtig aufgewühlt. Weil in dem Film ist die Raupe gewesen, und die hat Blätter gefressen, um einen Schmetterling zu werben. Aber dann ist eine Gallwespe bekommen, die hat so einen langen Legestachel und die hat so Eier in die Raupe hineingelegt, sodass die Raupe nachher von innen raus von der Wespeläufe zerfressen worden ist. Und es war so ein gräulicher Film gewesen, weil die Larven haben sich nachher aus der Raupe wieder rausgefressen, nachdem sie sich satt gefressen haben in der Raupe. Und ein paar von diesen Larven sind aber in der Raupe drin geblieben und haben sich wie als Nervensystem angedockt, haben den Kopf von der Raupe übernommen und die Raupe dazu gebracht, dass sie nachher noch für den Rest von ihrem Leben die Larven von diesen Wespen beschützt hat, bis sie dann elendiglich verändert worden ist. Es ist so ein grässliches Bild. Also der Film ist wirklich grässlich. Aber für die Naturwissenschaft ist das nicht grässlich oder böse oder falsch. Weil in der Naturwissenschaft gibt es kein richtig oder falsch. Für sie ist das einfach, Proteine werden aufgebaut oder sie werden wieder abgebaut. Für die Naturwissenschaft ist die Natur schon immer so gewesen. Sie sagen nicht, es ist mal besser gewesen oder es wird mal besser. Sie sagen, das ist einfach natürlich, das ist einfach, wie es läuft. Und es fehlt wie die Fähigkeit, glaube ich, tiefer zu gehen. Also ich will keinen Atheist beleidigen, aber ich glaube, man müsste merken, dass wenn man die Grausamkeit von der Schöpfung anschaut, dass man sieht, irgendetwas kann nicht stimmen da. Wenn ein Leu ein Zebra frisst und 3 Tage lang an dem Zebra frisst, bis es dann stirbt. Das ist einfach gräulich. Das ist einfach herzzerbrechend irgendwo. Und darum gibt es einen grossen Unterschied zwischen den Wissenschaftlern, die sagen, die Natur ist Natur und sie sagen, das ist natürlich, das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach, wie es schon immer war. Und letztendlich sagen sie, es ist egal, dass das so ist. Und sie können gar nicht anders sagen. Und ich finde es krass, dass alle Naturschutz, den wir machen können, und ich bin sehr für Naturschutz, aber alle Naturschutz, den wir machen können, kann den Zustand nicht ändern. Egal wie viel wir Menschen investieren in Naturschutz und Öko und Grün und alles, der Leu wird immer noch das Zebra auffressen und die Raupe wird immer noch innerlich zerfressen werden. Und ich finde das so krass. Es gibt eine Grenze vom Natürlichen und die wird so schnell wird die erreicht und wir merken, wir brauchen einfach Gott, wenn wir wirkliche Veränderung sehen wollen. Ich finde es auch seltsam, dass der Naturwissenschaftler, wenn er die Natur so anschaut und sagt, also der Naturwissenschaftler sagt, ihr glaubt als Christen an ein Paradies und es ist mega lächerlich, dass wir daran glauben, dass es mal ein Paradies gegeben hat. Aber so lächerlich ist das gar nicht, weil wir können sagen, nein, wir glauben, dass die Natur mal besser war. Während der Naturwissenschaftler halt muss sagen, nein, die Natur ist schon immer so gewesen. Und es ist egal, dass sie so ist. Und ich finde diese Ansicht wie ein bisschen ignorant. Wie der Naturwissenschaftler kann die Grausamkeit der Natur nur ignorieren. Während wir können sagen, es ist anders gedacht. Es ist nicht gut, wie es jetzt ist. Es ist wie, jetzt ist es falsch, aber es ist mal richtig gewesen und es wird mal wieder richtig werden. Und die Tiefe können es sehen in der Natur, befähigt uns zu mehr. Wir wissen, es gibt einen Gott, wir wissen, er verändert unser Leben. Und die beiden Verse, der im Korinther und der im Römer, die haben beide gesagt, es lohnt sich, Leid durchzumachen, weil es am Schluss irgendeinmal von Gott wieder gut gemacht wird. Im Korinther heisst es sogar, denn unsere Bedrängnisse verschaffen uns eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit. Er sagt, das Leiden, das wir durchmachen, verursacht, verschafft, bringt hervor etwas in der Zukunft, das sich wird lohnen. Und wie bei einer Geburt, wo sozusagen der Schmerz von der Geburt ein Baby hervorbringt, so bringt der Schmerz von unserem Leben mal in Zukunft etwas Gutes hervor. Und ich denke, dass es unglaublich bereichernd ist fürs Leben, wenn ich mir kann sagen, es lohnt sich, schwierige Phasen vom Leben durchzustehen. Es lohnt sich, in einen Tag mit einer Leidensbereitschaft hineinzugehen. Es lohnt sich. Es wird später von Gott wieder gut gemacht werden. Das heisst in dem Vers sogar, die Bedrängnisse, die schnell vorübergehen und leicht ist, unterschrieb der Paulus, der sehr, sehr viel Unschönes erlebt hat, verschaffte ewige und über alle Maße gewichtige Herrlichkeit. Seht ihr, dass er schreibt, die leichte Bedrängnis verschaffte ewige Herrlichkeit und die schnell vorübergehende Bedrängnis schaffen dann ewige Herrlichkeit. Und die leichte Bedrängnis eine über alle Masse gewichtige Herrlichkeit. Und ich glaube, das ist genau unser christliches Leben. Wir leben für etwas, das grösser ist als wir selber. Wir leben für etwas, was mehr wert ist, etwas zu überwinden. Mir ist bewusst geworden, dass das bei einer Ehe zum Beispiel mega deutlich ist, wie eine Ehe ganz anders wird, wenn sie sagt, wir leben jetzt nicht mehr für unsere guten Gefühle, die wir möchten in der Ehe haben, sondern für etwas Größeres. Und zwar, wenn ich sage, ich heirate, damit ich nachher die guten Gefühle vom Zusammensein kann geniessen kann. Und dann streitest du dich mit deinem Ehepartner, dann hast du wirklich keine Lust mehr, dich zu versöhnen, weil du hast auch keine Lust mehr, gute Gefühle zu erleben. Und wenn du hässig bist, dann willst du ja nicht wieder gute Gefühle haben, sondern dann willst du jetzt hässig sein. Und darum, wenn du nur geheiratet hast, um gute Gefühle zu erleben, und dann bist du hässig, dann hast du wirklich keinen Grund mehr, dich zu versöhnen, weil dein Grund, warum du geheiratet hast, nämlich die guten Gefühle, interessiert dich jetzt überhaupt nicht mehr. Wenn du aber sagst, ich lebe meine Ehe für etwas Grösseres. Ich pflege meine Ehe, will ich damit möchte ich meinen Kindern ein gutes Zuhause geben. Oder will ich damit in unsere Gesellschaft möchte gut hineinwirken. Oder ich pflege meine Ehe, weil sie sollte Gottes Liebe in unserer Gesellschaft repräsentieren. Dann hast du viel mehr Grund zu sagen, komm, wir versöhnen uns jetzt wieder. Dann kann der eine Ehepartner zum anderen gehen und sagen, schau, ich habe jetzt keine Lust, uns zu versöhnen, aber komm, wir versöhnen uns trotzdem, weil wir wollen mit unserer Ehe zusammen für etwas Grösseres da sein. Uns in etwas Grösseres investieren. Und genau gleich ist es mit dem Leben. Wenn ich aufwache für gute Gefühle, weil ich einfach denke, ich will jetzt so ein bisschen das Leben chillen, dann, und es kommen die Schwierigkeiten, sehe ich keinen Grund, die Schwierigkeiten zu überwinden. In mir selber habe ich mega wenig Grund, die Schwierigkeiten zu überwinden. Aber wenn ich sage, ich lebe für etwas Grösseres, ich lebe für das Reich von Gott, für seine Liebe, für das, was er möchte tun mit meinem Leben. Ich lebe dafür, dass Gott durch mein Leben Menschen segnen kann. Plötzlich habe ich viel mehr Grund, mich zusammenzureissen, ein Leid durchzustehen und etwas Grösseres zu tun. Um noch ganz kurz auf den Umweltschutz zurückzukommen, den ich angesprochen habe. Es gibt mega viele junge Leute, die sagen, Umweltschutz ist mega wichtig. Ich möchte mich in den Umweltschutz investieren. Und das ist mega, mega ein christliches Anliegen. Und ich glaube, wir als Kirche, wenn uns wir bewusst werden, Umweltschutz lohnt sich, weil Gott hat Adam und dem Eva gesagt, ganz am Anfang der Bibel, bebaut und bewahret den Garten Eden. Und darum ist Umweltschutz ein mega ursprüngliches christliches Anliegen. Und dann gibt es aber andere Kirchen oder andere Leute in der Kirche, und das ist mir aufgefallen, und es ist sehr faszinierend, die sagen, nein, Umweltschutz kommt nie nicht hin. Der Einzige, der kann retten, ist Gott. Und es geht nicht um Umweltschutz, sondern es geht um Gott in der Kirche. Und wir leben als Kirche nicht einfach, um die Welt ein bisschen grüner zu machen, sondern wir leben für Gott. Und auch sie haben recht, weil der Umweltschutz hat Probleme, die wir wirklich haben, gar nicht lösen. Was ich aber wichtig finde, diesbezüglich, ist, dass wir als Kirche beides machen können. Dass wir sagen, ja, wir pflegen unsere Umwelt und ja, nur Gott kann sie letztendlich retten. Aber weil wir wissen, dass Gott sie errettet, darum lohnt es sich, sie auch zu pflegen. Und das genau Gleiche gilt auch für unser Leben. Genau darum leben wir unser Leben für etwas Grösseres. Ich habe in den letzten Semester oder Anfang von dem Semester habe ich sehr schwer gehabt, motiviert zu sein für mein Studium, für all die Sachen, die ich die ganze Zeit machen muss. Und ich habe gedacht am Morgen, okay, ich gebe mir jetzt Mühe, einfach zu leben, weil es sich lohnt. Und es ist so ein bisschen gegangen, aber irgendwie nicht. Dann habe ich gedacht, okay, ich bin ein Ebenbild von Gott. Ich lebe ja, weil ich will Gott repräsentieren. Und dann habe ich versucht, das zu leben. Es ist wie recht anstrengend gewesen, es ist wie nicht vorwärts gegangen. Und ich habe wie mega Mühe gehabt, einen Drive zu bekommen. Und dann bin ich eines Tages auf dem Stuhl gehockt und habe ein bisschen Musik gehört. Und plötzlich hat es einen Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, oh, da ist ja Gott bei mir. Und es ist ja Gott, wo man sagt, geh hin. Und es ist ja Gott, wo man sagt, lebe dein Leben für etwas Grösseres. Und ich weiss nicht, es war so ein faszinierender Moment gewesen, wo ich einfach realisiert habe, so in einem ganz kleinen Moment, dass Gott Gott ist. Dass er der Grosse ist, der Schöpfer von mir, von Himmel und von Erde, der, der alles übersteigt. Es ist wie nicht beschreiblich, aber einfach in dem Moment habe ich gemerkt, Gott ist ja Gott. Und wo mir die Grösse von Gott bewusst geworden ist, habe ich plötzlich die Freude bekommen, für die ich kann leben, mit der ich kann leben. Die die Realisation ist wie gewesen, Gott existiert. Und das ist die beste Nachricht, die ich in meinem Leben habe. Gott existiert als Gott, der alles in der Hand hat. Und das, bam, hat mir im Leben so viel Kraft gegeben. Und ich hoffe und bete und wünsche mir, dass ihr das auch erfahren dürft. Und darum machen wir auch Anbetung und Lobpreis. Und darum stehen wir morgen auf und schauen vielleicht in die Bibel rein, um zu realisieren, oh, Gott existiert ja wirklich. Und was wir in der Schöpfung sehen, verweist eigentlich auch auf einen wirklichen Gott, der einfach da ist und gross ist und mächtig ist, der ins Leben hineinwirkt. Und wenn wir jetzt dann in den zweiten Teil der Anbetung hineingehen, möchte ich euch einladen, einfach zu realisieren, dass Gott Gott ist, dass er Herr ist, dass er unser Leben erlöst hat, dass er die Welt möchte erlösen und dass er uns für das möchte brauchen. Die unermessliche Größe von Gott macht unser Leben so viel reicher und so viel zielgerichteter. Und dann fällt es viel, viel einfacher, auch schwer zu können durchzustehen. Ich bete noch, bevor wir dann miteinander weiter mit Gott arbeiten. Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir hier haben, um zu realisieren, dass du da bist und dass du existierst. Ich danke dir, dass unser Leben so einen viel tieferen Sinn bekommen hat durch dich. So eine Zielgerichtetheit, was macht, dass es sich lohnt, Leid durchzustehen. Und Vater, ich danke dir, dass du wieder die Schöpfung mal erlösen wirst und sie möchtest wieder zurückbringen, wo es mal war, wo es gut war. Dass du auch unser Leben erlösen wirst. Dass du unserem Leben die Teufel geben, die Zielgerichtetheit, für die es sich lohnt, einzustehen, für die es sich lohnt, durchzugehen. Ich bitte dich, dass du uns einen Blick gibst für das Unsichtbare, für dich. Dass wir sehen, dass du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen, Vater. Dass wir dich sehen in der Schönheit von einer Rose oder in der Hoffnung von der Seufzen der Natur oder in den Gesprächen mit Freunden und anderen Gemeindemitgliedern. Vater, gib einfach, dass wir dich sehen und dass das unser Leben zu tief tut verändern. Und wir wollen dich jetzt arbeiten und vor Augen haben. Dich sehen, Gott, dich loben, dich erheben und darum singen wir jetzt ein Lied.